Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast, Folge 99. Hallo Tim, wie schön, dass du wieder mit dabei bist.
Ja, hallo Andreas, grüß dich. Ja, Wahnsinn. Endlich mal eine Schnapszahl. Ich würde ja was hier konsumieren, aber nein, wir machen das alles nüchtern. Ja, mega.
Nicht, dass ich mit dem Alkoholtestgerät noch dich besuchen muss. Aber das
ich muss heute nicht fliegen.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, wir haben ja beide jetzt überhaupt keinen Flugdienst. Wir können hier sitzen, können ganz entspannt ein bisschen reden und wir haben uns was Schönes für die Folge 99 wieder ausgedacht. Tim, womit starten wir?
Ja, wir lassen uns ja gerne inspirieren durch Sachen, die passieren und wir kommen von einer wirklich kuriosen Geschichte, die passiert ist, die wahrscheinlich sehr viele mitgekriegt haben. In den USA ist jemand tragischerweise beim Take-off-Run, also beim Abheben einer Maschine, ins Triebwerk geraten.
Mhm. Und dieser Mensch, was auch immer der da zu suchen hat, wissen wir nicht. Aber wir wissen auf jeden Fall, das war nicht gut, ob absichtlich oder unabsichtlich. Ja, ich meine, normalerweise, wenn man auf einer Startbahn unterwegs ist, dann sieht man ja auch die Lichter von dem Flugzeug. Ich glaube, meine persönliche Meinung, so überraschend kam das nicht. Aber es ist wie auch immer für alle anderen furchtbar.
Total. Also es ist ja auf so vielen Ebenen skurril. Also wie ist der Mensch da hingekommen? Wie konnte er so weit überhaupt kommen, ohne dass es aufgefallen ist? Mhm. Und wenn man das Foto, die Videos gesehen hat, es ist Gott sei Dank niemandem sonst was passiert. Schlimm genug, dass so ein Mensch ums Leben gekommen ist. Das hat ja wirklich auch mittig getroffen. Also selbst wenn man sich in suizidaler Absicht in so ein Triebwerk stürzt, dann muss man das erstmal so genau treffen, wenn so ein Flugzeug mit 300-400 Stundenkilometern auf dich zurast.
Ja, das ist richtig. Aber witzigerweise habe ich mir zu dem Punkt nämlich auch genau die Gedanken gemacht, habe ich nämlich auch gesagt, also der muss ja irgendwie, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Zufall ist, dass man das auch dieses Triebwerk genau trifft, weil es kann ja auch sein, ne, dass das Flugzeug links oder rechts an dir vorbeirauscht, du zwischen Triebwerk und Rumpf oder wie auch immer, und dann vom Fahrwerk getroffen wirst, aber ja, wie auch immer, es ist schiefgegangen dabei und ich glaube, selbst wenn es nicht das Triebwerk gewesen wäre, sondern einfach nur das Fahrwerk, allein die Aufschlaggeschwindigkeit, die ja ist dann schon entscheidend bei der Sache, ja.
Absolut, das wäre vielleicht sogar gar nicht aufgefallen. Das hat natürlich einen monströsen Effekt gehabt, wenn da so ein Triebwerk dann logischerweise irgendwie hochgeht, weil da so viel drin beschädigt wird. Durch mhm. die, jetzt wird's vielleicht von ausdrucksweise härter Biomasse, die da durchgeht. Das ist schon bei den Drehzahlen, die in so einem Triebwerk herrschen, da muss ja einfach auch nur ein anderer kleiner Fremdkörper reinkommen, dann zerlegt sich das total.
Ja, wobei es werden ja immer ganz viele Teste durchgeführt, wo die ja auch Gänse in Triebwerke schießen, ne, bei den Triebwerkherstellern, weil die einfach gucken wollen, wann geht's aus, was kann das Triebwerk verkraften und durch, naja, so ein Ding geht halt wesentlich mehr durch als bei uns, muss man ja wirklich sagen, ne, wenn bei uns eine Gans ja. reinfliegt, ist es vorne verstopft, kann man nicht anders sagen, wir haben ja nur so einen ganz kleinen Einlass am Triebwerk, ne, und da ist das ja wirklich, aber die schaufeln halt einfach noch unfassbar viel Luft mit uns durch, was ja bei uns nicht gemacht wird.
Ja. Das, ne? Und also ich meine, die haben natürlich immer riesige Triebwerkseinlässe. Wenn ich mir das von so einer 777 angucke, wo man halt auch als knapp 2 Meter Mann gemütlich drin stehen kann. Aber es ist, das Triebwerk an sich ist ja gar nicht so groß. Mhm. Also was man da ja sieht, um mal so die Funktionsweise grob eines Triebwerks zu erklären, funktioniert heutzutage mit 75% Mantelstrom. Und was heißt Mantelstrom? Das heißt einfach, man saugt Luft an und verdichtet die von vorne. Das ist das, was man alles sieht. Aber da kommt nur ein Viertel von wirklich ins Triebwerk. Der Rest wird ums Triebwerk herumgeleitet und beschleunigt dann hinten am Triebwerk wieder die Luft, die da rauskommt. Ja, das ist so ein Effekt, wie heißt der Venturi-Effekt, ist er das?
Also ich weiß nicht, ob das den du meinst, der Venturi ist ja, ne, wenn sich was verengt, dadurch sich die Geschwindigkeit erhöht. Genau. Das hast du ja beim Vergaser eben auch und der Rest wird dann eben durch das Triebwerk geleitet, wie du eben gesagt hast, und Kerosin dazu gespritzt und dann hinten wieder verbrannt. Und so, das ist der Teil, den wir eigentlich beim Hubschrauber auch nur nutzen. Wir brauchen nur dieses kleine innen drin, wir brauchen nicht irgendwie Luft drumherum. Genau. Weil wir fliegen nicht mit Schub vorwärts, sondern wir brauchen unbedingt die Drehzahl am Rotor. Die hat das Flugzeug nicht. Das heißt, wir müssen hinten die Abgase, die entstehen bei der Verbrennung und den Druck, den nehmen wir wieder mit Schaufelblättern ab und führen das Ganze dann zum Getriebe pro Triebwerk sozusagen. Und das ist dann der Teil der Arbeitsturbine, der dafür interessant ist.
Genau, das mal so als kleiner Sidekick, genau, wie so ein Triebwerk ganz grob funktioniert. Vielleicht können wir das auch irgendwann mal in der ganzen Folge erklären. Das ist nämlich hochinteressant, aber natürlich sehr wissenschaftlich und für die meisten wahrscheinlich gähnend langweilig.
Ja, da könnte man was von Einwellen und Zweitriebwerken erzählen. Einwellen und Zweiwellen, ne? Also,
ja. Oh ja.
Viele fragen ja, ob so ein Ding auch eine Kupplung hat. Das ist dann die Kupplung, aber das machen wir dann bei einer anderen Folge. Jetzt bleiben wir doch eher beim Thema, was drumherum so passiert, so ein bisschen, ja.
Genau, wir schweifen wieder ab. Also, ja, dieser arme Mensch, der da reingeraten ist, der hat das natürlich nicht überlebt. Das wäre, also obwohl, da gibt's ja auch Videos, wo ich da gerade dran denke, wenn Leute so von so einem Jet, von so einem Fighter-Jet angezogen werden und hinten wieder ausgespuckt, da gibt es ja auch die ersten Videos, die dann wieder aufstehen und weggehen.
Ehrlich?
Wie das genau funktioniert, kann ich gar nicht sagen, aber die können halt nicht durchs Triebwerk gezogen werden. Also das überlebt keiner. Das kann dann sein, dass die irgendwo in so eine Luftansaughutze gezogen werden und nicht eben ins Triebwerk, sondern durch ihr Gewicht außen dran vorbeigeschossen werden und hinten wieder raus. Das kann ich jetzt nicht sagen, wie das genau funktioniert. Das fällt mir nur gerade ein. Da habe ich früher schon mal Videos zu gesehen auf irgendwelchen, Flugzeugträgern, wo sowas angeblich schon mal passiert ist. Und ich habe es in der Zeit gesehen, da war es definitiv noch nicht KI. Das gab es da noch nicht. Mhm. Von daher, ja, aber jetzt ist es halt passiert, und das ist genau, was der Andreas eben gesagt hat, die Airlines müssen, oder nicht die Airlines, sondern die Triebwerkshersteller, wenn die so ein Triebwerk entwickeln, müssen halt nachweisen, was so ein Triebwerk aushält. Und so ein Flugzeughersteller muss dann auch bei der Zulassung nachweisen, was hält denn so ein Fahrwerk aus, wenn da entsprechend ein Projektil gegenkommt. Oder auch, was haben wir noch? Ich habe es mir aufgeschrieben.
Vorne an der Windschutzscheibe von der H45.
Die Mitte, Windschutzscheibe, genau. Oh ja, nee, das hatten wir schon, das können wir gleich nochmal. Aber generell gibt's halt so Schwachpunkte, neuralgische Punkte an Luftfahrzeugen, die halt wirklich leider noch größtenteils mit echten Tieren beschossen werden. Obwohl die Vorschrift, habe ich noch nachgelesen, besagt, man darf auch andere Massen, die dieser Biomasse ähnlich sind, verwenden. Also man könnte auch irgendwie gallertartige Dummies herstellen und auf diese Scheiben schießen, aber das kostet natürlich, das wieder zu entwickeln, deswegen nimmt man leider einfach aus irgendwelchen landwirtschaftlichen Betrieben Gänse oder Enten und schießt die dann sage und schreibe mit 370 km/h auf diese neuralgischen Punkte.
Die sind dann aber nicht mehr am Leben, muss man sagen.
Nee, die sind nicht mehr am Leben, aber Side Fact, die sind auch nicht tiefgefroren oder so, was man schon mal hört, sondern die dürfen keine Totenstarre haben, weil das wieder das Ergebnis verändern würde. Also die werden tatsächlich erst kurz vorher getötet. Und dann so verwendet. Deswegen wäre es mal schön, wenn die dazu Ersatzprodukten, nenne ich es einfach mal stumpf, wie Dummies tendieren würden, damit da nicht die Tiere immer für sterben müssen. Aber ja, also da dürfte keine Totenstarre drin sein, weil das eben dieses Ergebnis verändern würde. Und wenn die mit 370 km/h abgeschossen werden, treffen die mit über einer Tonne Gewicht auf. Und jeder weiß, dass so eine Gans nicht unbedingt 200 Kilo wiegt, sondern dass die entsprechend leicht ist oder eine Ente. Und dann haben die so 1,6 Tonnen, womit die auftreffen auf das entsprechende Bauteil. Und das muss das Bauteil aushalten, ohne dass das da durchdringt.
Da gibt's auch ganz tolle Zeitlupenvideos, wie wenn so ein Tier eben da vorne reinfliegt, dann jedes Schaufelblättchen da so praktisch das Ganze in Häppchen halbiert und das einfach so fuff durchgeht. Na klar, das sieht man da natürlich hinten, da sind ja auch Dinge, die zusätzlich verbrennen. Das findet das Triebwerk jetzt nicht schön, aber es bleibt am Leben, man kann damit weiter fliegen. Das ist ja erstmal der Punkt, worum es geht. Wenn es nicht zu viele sind, und dann sind wir beim Thema Hudson River, ne, dann kann es eben auch so enden. Wir im Hubschrauber hätten dann ganz andere Probleme, wenn es so viele Tiere sind, weil die Chance, dass das bei uns ins Triebwerk einschlägt, die ist eigentlich sehr gering, weil wir haben auch einen Schutz vor den Triebwerkseinlässen eben, und die sind dann auch nicht unbedingt direkt nach vorne, also es kommt so ein bisschen auf den Hubschrauber an, ne? Welchen Hubschrauber hat man dann eben, manche nach vorne, bei der 145 eben von oben, da saugen wir dann die Luft an, die wir brauchen.
Ja, bei uns ist es halt nicht, dass das Triebwerk ausfällt, ne, sondern eher, wenn man die Scheibengrößen vergleicht von so Airlinern oder auch von Kleinflugzeugen und unsere Glaskanzel, in der wir da rum unterwegs sind. Da ist natürlich die große Gefahr, dass so ein Tier durch die Scheibe schlägt und uns dann sehr nah begrüßt und im schlimmsten Fall irgendwo gegen den Kopf oder den Oberkörper prallt und uns bei Sonnenaufprallgeschwindigkeit vermutlich ausknocken würde. Und wenn man dann in so einem Single-Cockpit unterwegs ist, ist das natürlich eine lebensgefährliche Situation für alle Beteiligten. Mhm.
Viele können sich das ja gar nicht vorstellen, was das für ein Schlag ist, den man dabei erlebt, wenn so ein Vogel einschlägt. Ich hatte es zum Glück bis jetzt nur auf die Scheibe, nie durch die Scheibe. Mhm. Aber wenn man halt mal überlegt, was wiegt so ein kleiner Vogel? Nehmen wir mal einen Vogel, den jeder kennt, eine Amsel. Was meinst du, was eine Amsel wiegt?
Boah, paar 20 Gramm.
Nee, nicht ein Spatz.
Ja, ich habe keine Ahnung.
Ich weiß immer das auch Gefühl, nicht.
Die sind ultraleicht, je nachdem, ob sie gefressen hat oder nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie viel eine Amsel wiegt.
Das kriegen wir jetzt sofort raus. Dann gucken wir jetzt mal direkt nach. Ich dachte, du hast irgendwie mal so irgendeine Zahl im Kopf, weil ich glaube, es ist mehr als 20 Gramm. Jetzt fragen wir einfach mal ganz kurz ChatGPT. So, und eine Amsel, gar nicht so schlecht, ein Männchen, 80 bis 125 Gramm. So, okay, sagen wir mal einfach, wir nehmen 100 Gramm. 100 Gramm sind 100 Milliliter Wasser, das ist ja einfach nichts. Aber wenn man das jetzt einfach mal, ich sag mal, auf 200 km/h beschleunigt, 100 Gramm, dann ist das einfach wie ein Geschoss. Ja? Ja. Und wenn die noch eine Eigengeschwindigkeit haben, die kommen dir mit 70 km/h entgegen und dann unsere 220 km/h sind wir bei knapp 300 km/h, dann ist es einfach ein Geschoss, was leider dann durch unsere Scheibe höchstwahrscheinlich durchgeht. Und mit einer gewissen Restgeschwindigkeit uns dann trifft. Und dann ist die Frage, trifft's uns ins Gesicht, an den Kopf, an den Oberkörper? Geht's an uns vorbei? Trifft es jemand hinten in der Kabine? Also ich weiß aus Erfahrung von Vögeln, die bei Hubschraubern eingeschlagen sind, wenn so ein Ding selbst nicht den Piloten trifft, da bleibt nicht viel von übrig, wenn das Teil hinten in der Kabine einschlägt. Da ist überall Blut, Federn. Das ist ein Riesenchaos, Scheibe, Wind, ja, also in dem Moment ist echt Halligalli im Hubschrauber. Und es gab auch schon Vögel, die eingeschlagen sind, die haben dann bei Hubschraubern die Triebwerkshebel einfach auf Null geschoben, weil halt einfach Hebel nach hinten heißt Gas weg und wenn der Vogel vorne durch die Scheibe geht und so ein Hebel oder beide erwischt, dann ist man auf einmal in der Autorotation, ja, mit Federn und Blut und Scheibe kaputt und was weiß ich.
In Hubschraubern, wo es noch diese alten Triebwerkshebel gibt, ne, im Sinne der digitalen Triebwerkssteuerung mittlerweile, genau, das berühmte FADEC-System, da haben wir die irgendwo anders. Da müsste sich ein Vogel schon ordentlich anstrengen, daran zu kommen und die umzulegen, aber nichts ist unmöglich. Das ist heutzutage also nicht mehr der große Faktor, aber trotzdem, wie du sagst, wenn so ein Vogel einschlägt, das Blut, die Federn, auch der Wind, der auf einmal auf dich einwirkt, weil deine Windschutzscheibe ist ja dann weg im Prinzip. Das ist schon massiv. Ich bin auch froh, wie du sagst, ich hatte bisher auch immer nur so kleine Schwalben, kleine Vögelstare, die dann irgendwo mal an die Scheibe geklatscht sind. Das ist natürlich alles meldepflichtig, wo wir auch wieder bei dem Thema sind. Das muss man halt der Behörde mitteilen. Da gibt es ganz bestimmte Stellen. Da kommen wir gleich auch noch zu, wie man sich vorbereitet, gerade so auf Zeiten, die jetzt auch schon waren und immer noch sind, wo große Zugvögelschwärme durch Deutschland fliegen oder über Deutschland fliegen, wie man sich dann da wappnen kann und vorbereiten kann und ein bisschen aware sein kann, dass da nichts passiert, ist natürlich schwierig. Gerade bei uns in den Höhen, in denen wir rumfliegen, ist da meistens was oder könnte potenziell was unterwegs sein. Bei den Airlinern ist es halt meistens nur bei Start und Landung. Aber ich habe eine Statistik rausgesucht. Was glaubst du denn, wie viele gemeldete, ne, also da sind wir nicht bei der absoluten Zahl, also gibt's eine große Grauzone wahrscheinlich, aber wie viele gemeldete Vogelschläge haben wir so grob pro Jahr?
Bei uns im Hubschrauberbereich oder
überall in der Luftfahrt, auf der Welt?
In der Luftfahrt in Deutschland. In der Luftfahrt in Deutschland pro Jahr, die gemeldet sind.
Die gemeldet sind.
Die gemeldet sind. Die Dunkelziffer ist definitiv höher. Tja, das ist jetzt echt eine gute Frage. Ich hätte mal gesagt 200.
Da bist du sehr weit drunter.
Also,
das hatte ich befürchtet. Die niedrigste Zahl, die ich gefunden habe, spricht von 900. Die höchste, die ich gefunden habe, von 1700. Also gehen wir mal von 1200 aus, also 100 pro Monat. Das sind 3 pro Tag.
Ja, krass.
Und das sind die Gemeldeten. Und ich schätze mal, dass 95% der gemeldeten Vogelschläge aus der Airliner-Fliegerei kommen.
Glaube ich auch.
Ja. Von daher ist das schon, finde ich, eine wahnsinnig hohe Zahl.
Ja, da gebe ich dir recht. Das wird ganz sicherlich alles aus der professionellen oder der Großteil aus der professionellen Fliegerei kommen, weil die meisten Piloten wissen gar nicht, wo muss ich das? Muss ich das melden und wo muss ich es melden dann eben? Ne? Das ist ja einfach das Problem. Ah, krass, das ist doch eine ganze Menge. Ich habe nämlich jetzt einfach mal gerade überlegt, okay, Luftfahrtunternehmen Hubschrauber, Luftfahrtunternehmen Fläche, aber ja.
Ja, und dann erklärt sich auch, was da so alles alleine um Birdstrikes, also Vogelschläge, gemacht wird. Das ist ja irre, was Flughäfen an Maßnahmen ergreifen, gerade Verkehrsflughäfen, und für Geld in die Hand nehmen, um halt die Sicherheit zu erhöhen, indem diese Vögel halt von Start- und Landebahn freigehalten werden.
Ja,
das ist ja alles Mögliche.
Richtig, weil die finden es da ganz toll. Und das kommt übrigens, das ist eine der wenigen Berufspilotenfragen, wo ich sage, ja, das macht Sinn, dass die mal mit dabei ist, weil nämlich Vögel Flugplätze ganz toll finden. Gerade wenn man da nicht das Gras mäht, ist das für die ja optimal zum Nahrung suchen oder sich verstecken und so weiter. Deswegen wird an Flugplätzen gerne das Gras gemäht, dann ist das mit der Nahrung und dem Verstecken auch schwieriger für die Vögel. Und ganz viele Vögel, die finden Flugplätze einfach toll, so wie bei uns in Reichelsheim. Wir haben ja bei uns Naturschutzgebiet drumherum. Wir leben da zusammen mit Kranichen und Storchen. Und Störchen. Und die Störche haben null Respekt vor uns, weder vom Flugzeug noch vom Hubschrauber. Und da gibt es auch kleine Raubvögel und alles Mögliche. Und wir leben da wirklich in einer sehr großen Harmonie. Wir haben auch viele Storchennester drumherum. So. Und da wachsen die halt natürlich mit uns zusammen auf. Und ja, wie gesagt, die finden das total cool da. Aber, Tim, was kann man machen? Weil manchmal geht's halt leider auch schief. Dann stößt man mit so einem Storch zusammen. Und der ist ja größer als eine Amsel.
Ja, Gott sei Dank bin ich noch nicht mit dem Storch zusammengestoßen, aber wenn sowas passiert, ja, muss ich natürlich erstmal gucken, ist alles noch in Ordnung, funktioniert alles am Luftfahrzeug, am Hubschrauber, am Flugzeug noch so, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Eventuell eine Sicherheitslandung, um mal genauer nachzugucken oder halt eben, was auch immer man gerade für eine Mission jetzt in der Luftrettung oder bei der Polizei hat, kann ich die weiter durchziehen? Oder fliege ich jetzt zurück zur Station oder zur Technik und lasse das überprüfen, was bei uns zum Beispiel definitiv so sein muss. Also der Hubschrauber muss nach einem Vogelschlag wieder freigegeben werden. Ich nehme an, das ist bei euch genauso. Mhm. Das ist genauso. Und man muss dann tatsächlich auch gucken, was war das denn für ein Vogel? Mhm. Diese Meldung, über die wir eben abgesprochen haben, ich habe es mir aufgeschrieben, Deutscher Ausschuss zur Verhütung von Vogelschlägen im Luftverkehr, DAVVL, da muss man das hinschicken. Kurz nennt er sich der Verband für biologische Flugsicherheit. Und wenn man noch hat, soll man da Federn mit hinschicken oder halt entsprechendes Biomaterial, um halt zu identifizieren, was war es denn für ein Vogel? Da verlässt man sich nicht auf die Aussage des Piloten, wenn er überhaupt eine Aussage dazu treffen kann. Um das halt wirklich statistisch extrem genau zu erheben. Andreas, erzähl mal, was muss man alles in so einen Bericht reinschreiben? Was wollen die alles wissen?
Die wollen alles wissen.
Ja.
Ja, das ist sehr, sehr viel Arbeit. Also das ist das ECAS-2-System, wo man das dann eintragt. Ihr könnt das ja auch mal googeln. Und da geben dann die Piloten den Bericht ein. Die wollen alles wissen. Da geht es nicht nur um Uhrzeiten oder um Start und Landung oder was für ein Luftfahrzeug, um den Piloten. Es geht um wirklich ganz viele Informationen, die gerne dazu haben wollen. Ob das dann alles verwertet wird, das entscheiden wir nicht, das macht dann der Auswärter, aber man ist damit schon ein bisschen beschäftigt, es sind sehr, sehr viele Seiten, die da auf einen zukommen, die man anklicken muss, weil auch genau geprüft wird, woher kam denn das Luftfahrzeug, wo will es hin, von welchem Halter ist es denn und so weiter. Also es ist schon mit ein bisschen Arbeit verbunden, es ist nicht so, dass man sagt, hey, hier, ich habe einen Vogel erwischt, ne? Nur, dass ihr eine Info habt, da ist die Feder, so ist es leider, leider nicht, ja. So ist es leider, leider nicht. Ich wollte nur, bevor wir zu weit wegschweifen, eine Sache noch, weil du vorhin gesagt hast, hey, die neuen Hubschrauber, die haben diese Gashebel nicht. Das stimmt, lieber Tim, da hast du vollkommen recht. Ich habe in dem Moment dabei an Mirkos Hubschrauber gedacht. Mirko Fleim von den Flying Red Bulls. Weil da kam nämlich genau das Thema her. Bei der Bo 105, die hat diese Gashebel zum Beispiel noch. Und der Vogel ist halt vorne bei der Bo durchs Cockpit gegangen und Ding, Hebelchen zurück. Und das wird dann noch ein längerer Untersuchungsbericht, wenn man dann nämlich noch Auto rotieren muss und da dann auch noch andere Umstände eben mit dazukommen. Ja.
Ja, aber was du eben auch angedeutet, so, was ja. du eben angedeutet hattest, wo wir bei den Triebwerkshebeln sind, hatten wir auch schon mal in einem Podcast drüber gesprochen. Durch diese neuartigen Monocoques, die wir jetzt im Hubschrauber haben, haben wir natürlich schön viel Platz, aber unsere Steuereingaben müssen ja irgendwie oben an den Rotor. Früher war das mit Stangen mitten durchs Cockpit, das war eine verkleidet, da hatte man so einen sogenannten Center-Post zwischen Pilot und Co-Pilot, wo die hochgingen, der war verkleidet. Das gibt es so nicht mehr. Die werden jetzt in der Mitte von den beiden Scheiben vorne, da gibt's ja immer noch so ein Holm in der Mitte, da werden mittlerweile flexible Steuerstangen, sogenannte Flexball-Systeme verbaut. Und die sind halt auch nur bis zu einer bestimmten Aufprallgeschwindigkeit getestet. Die sind halt auch nicht ohne Ende belastbar. Und wenn der Vogel halt eben dadurch geht und die beschädigt oder vielleicht sogar zerstört, dann kann ich gar nicht mehr steuern. Dann habe ich noch ein viel größeres Problem, als wäre mir ein Triebwerk ausgegangen.
Ja, weil ohne Steuerung funktioniert es einfach nicht mehr, geht einfach nicht mehr. Ne? Das ist der Knackpunkt an der Geschichte. Und ich habe auch mal ausgerechnet, wenn wir jetzt nicht die Amsel nehmen, sondern mal angenommen, wir nehmen so eine kleine Drohne von 250 Gramm. Ist ja auch nichts, ist noch nicht mal eine Cola-Dose. Ja? Mhm. Aber wenn wir die nehmen von 250 Gramm und wir beschleunigen die auch auf 300 km/h, dann ist es so, als wenn du mit einer Faustfeuerwaffe auf die Scheibe schießt. Weil viele fragen sich, geht die denn durch? Ja, die geht durch. Wenn ich mit einer Schusswaffe auf die Scheibe schieße, geht die Kugel durch. Und so wäre es bei der Drohne. Und wenn wir jetzt mal eine etwas größere nehmen, zum Beispiel eine Mavic von DJI, die wiegt ja so 900 Gramm, dann ist es so, wie wenn ich einen Vorschlaghammer mit einer richtig großen Geschwindigkeit durch die Luft fliegen lasse. Und auch, ja, versprochen, der geht durch. Und wenn wir den abkriegen, diesen Vorschlaghammer oder diese Schusswaffe, nenne ich es jetzt einfach mal, dann haben wir, glaube ich, keine Chance, Tim, ne?
Nee, das wird eng. Ja. Da können wir nur hoffen, dass das durch den Aufprall so weit reduziert wird, diese Geschwindigkeit, dass uns nicht mehr so viel passiert zumindest. Aber die Scheibe ist dann hinüber.
Die ist definitiv hinüber, ja. Die ist hinüber und ich glaube, wir kriegen davon leider viel ab. Es gibt ja zwei Theorien, wie das bei Helmen ist. Es gibt welche, die sagen, ich mache immer ein Visier runter. Ne? Die haben ein klares Visier zum Beispiel drin. Und dann gibt es das andere Lager, die sagen, nee, mache ich nicht, weil habe ich noch mehr Plastik vorm Gesicht, wenn da irgendwas auf mich zukommt. Tim, wie ist das bei dir?
Ich habe mir da tatsächlich auch mal Gedanken drüber gemacht, weil ich immer gesagt habe, ich find's total affig, wenn Leute mit Handschuhen fliegen. Mhm. Da ist mir dann aber auch mal erklärt worden, ja, kann ich verstehen, dass das ein bisschen blöd aussieht, aber wenn da so ein Vogel durch die Scheibe geht, dann habe ich da wenigstens noch irgendwie einen Schutz, kann ich auch nachvollziehen, verzichte ich trotzdem drauf, so eine Güterabwägung, ich fliege lieber ohne Handschuhe, vom Gefühl her ist das für mich schöner, ähnlich sehe ich das mit dieser Scheibe vor den Augen, also mit dem Visier, da denke ich auch, wie du gesagt hast, wenn der Vogel durch die Scheibe geht, und im schlimmsten Fall mir noch mein Visier zerstört und dann habe ich noch von diesem Visier irgendwo was im Auge hängen. Also ich sehe das auch nicht so als vorteilhaft an. Aber das kann ich mit nichts begründen. Das ist einfach nur so ein Gefühl.
Das ist halt eine Einstellungssache, ne? Weil es gibt dazu auch keine Teste. Man weiß, dass das Glas dafür oder das Plastik nicht geeignet ist, vom Visier eigentlich, um so einen Schlag zu entfernen oder fernzuhalten von einem. Aber da bin ich bei dir. Ich bin auch nicht der mit Handschuhflieger. Da gibt es ja, wie gesagt, diese viele Philosophien drüber, der eine mit Handschuh. Manche sagen, sie haben dann ein besseres Gefühl. Wobei ich mir im Sommer denke, ach, da schwitze ich mir dann die Hände da, ja. Irgendwie, nee. Also ich mach's auch lieber ohne Handschuhe und ohne Visier. Manche nehmen auch das gelbe Visier dafür. Da würde ich aber bei Sonnenlicht wahnsinnig werden, weil gelbes Visier und Sonnenlicht, das wäre mir einfach viel zu hell. Ich mach das auch beides ohne, ja. Muss man einfach so sagen. Immer einen klaren Blick, ohne Visier, ohne Handschuhe, das direkte Gefühl mit den Fingern dran. Und hey, die 145, wir können ja froh sein, dass wir sie überhaupt noch manuell fliegen dürfen. Dann muss man das Gefühl doch genießen, ja, dass man da noch was anfassen kann, ja. Bevor es dann irgendwann weg ist, das Thema. Tja, also von daher, Faustfeuerwaffe und schneller Vorschlaghammer, der durch die Scheibe fliegt bei den Drohnen. Da, und wir sehen sie eh nicht.
Genau, wir sehen sie eh nicht. Und nochmal darauf zurückzukommen, so ein bisschen, wir sind ja definitiv immer in den Regionen unterwegs, wo uns das potenziell erwischen kann. Also wenn wir nicht gerade einen Verlegungsflug haben oder einen Langstreckenflug, also Langstrecke sage ich jetzt, dass man mindestens eine halbe Stunde am Stück fliegt irgendwo hin, fliegen wir ja kaum über 2.500 Fuß Ground in der Regel. Das lohnt sich ja fast gar nicht. Klar, längere Strecken lohnt sich dann mal höher zu gehen. Da ist dann auch ein Vogelschlag fast nahezu ausgeschlossen. Mhm. Aber alles, sagt man so, was bis 2.500 Fuß geht, das ist schon relevant für Vogelschwärme etc. Also da muss man die Augen offen halten. Und wie Andreas eben schon gesagt hat, so ein Storch interessiert einen Hubschrauber nicht. Genauso geht es eigentlich sämtlichen Greifvögeln. Das sind territorial so krasse Tiere, denen ist egal, ob da ein Riesenvogel, der noch laut ist, kommt. Die bleiben da, wo sie sind. Und zur Not kollidieren die halt mit diesem anderen Vogel, weil die einfach keinen natürlichen Fressfeind haben und einfach davon ausgehen, ich bin hier der Prädator und mir kann keiner was und komm doch her, dann kriegst du aufs Maul. So, also so fühlt man sich bei denen. Teilweise, wenn man auf irgendwelchen Plätzen landet und da sitzt ein Greifvogel auf so einem Stecken, da guckt er einem blöd ins Gesicht und man steht gefühlt genau 5 Meter daneben. Also das ist ja vollkommen
irre. Genau, und die federn so, weißt du, so ja. Und der guckt mich so an, was willst du eigentlich hier? Und ich denke mir so, flieg jetzt bitte nicht weg, okay?
Ja, genau. Ja, also da muss man echt aufpassen wie die Hölle. Bei kleineren Vögeln ist es eigentlich genau andersrum. Die weichen schon aus. Da ist meistens der beste Tipp, wenn du ihn gerade noch mitkriegst, versuch da nicht auszuweichen. Der Vogel instinktiv weicht da besser aus als du selber. Und wenn ihr beide ausweicht, dann trefft ihr euch genau. Das ist ganz oft so.
Ja, das ist richtig. Also Vogelschlag ist das. Aber wir versuchen das ja wirklich. Also wenn es irgendwie geht, versuchen wir echt über 2000 Fuß zu fliegen, weil, wie du schon so schön gesagt hast, das meiste spielt sich darunter ab. Gerade in dem Bereich 500 Fuß Höhe, da sind super viele Vögel unterwegs. Das ist ja so der Start und Landung eigentlich, wo wir da in dem Bereich sind. Sicherlich gibt es auch mal Flüge, die wirklich im Tiefflug stattfinden, weil es dann eben jemand ist mit einer Taucherkrankheit, wo wir dann nicht einfach höher können, weil es ja nur für den schädlich dann ist. Dann bleiben wir natürlich möglichst tief. Tief hat immer den Nachteil, man sieht nicht, wo der nächste Flugplatz kommt. Man weiß nur auf dem GPS, da kommt er jetzt irgendwie. Und dann versuche ich denen zu erklären, ich habe keine Ahnung, was bei euch los ist. Ich sehe es nicht, aber Achtung, wir kommen da relativ tief angeflogen. Und aber ich gucke auch immer, auch jetzt in der Supervision, die ich hatte, dass ich immer den Leuten sage, pass mal auf, bitte, wenn es irgendwie geht, hoch auf 2000 Fuß oder wenigstens drüber irgendwie, dann reduzieren wir dieses Vogelschlagrisiko schon mal auf ein gutes Minimum, weil halt einfach da oben weniger Vögel unterwegs sind. Und dann kann man damit ganz gut leben. Und dann gibt es auch keinen Grund, warum man die ganze Zeit so tief fliegt. Es sei denn, die Mission erfordert sozusagen. Ne? Da bist du ja mehr mit dabei.
Ja, ich musste in der Rettung. Ich musste auch gerade, klar, an unsere taktischen Verfahren denken, aber gerade an die Bundeswehr musste ich gerade denken, wo uns ja auch ein paar zuhören. Das ist ja deren natürliches Habitat quasi bis 500 genau, Fuß grau. Und darüber brauchen ja Sauerstoff, witzelt man ja immer.
Oder kriegen Nasenbluten.
Ja, die bewegen sich ja wirklich immer im Tiefflug. Und daher kommt das ja auch mit den Bird Temps. Ne? Also das ist ja, alles mal durch die Bundeswehr angestoßen worden und verwaltet worden, gerade weil die sich immer in diesem Spektrum des Luftraums bewegen.
Das stimmt. Und mit so taktischem Fliegen haben wir es ja jetzt nicht in der Luftrettung. Das ist dann wirklich mehr Polizei, Bundespolizei, Bundeswehr sowieso. Nee, wir haben auch mal einen Landstreckenflug. Da können wir dann höher gehen und Sprit sparen nächstes Jahr. Aber Tim, wie ist das bei dir in deinem Job? Wie oft bewegst du dich in der Flughöhe eben 2000 Fuß? Weil du machst ja auch eigentlich keinen Streckenflug hauptsächlich. Du hast zwar die Mission, wir müssen jetzt dahin, aber wenn ihr da seid, wie läuft das taktisch ab?
Ja, also gerade.
Was darfst du davon überhaupt sagen?
Genau, das geht gerade so schnell durch meinen Kopf. Aber wenn wir jetzt mal gefahrenabwehrende Maßnahmen nehmen, da kann ich ja ohne Probleme drüber sprechen. Da sieht man uns ja auch quasi täglich irgendwo fliegen und Leute suchen, die vermisst werden. Und am Tag machen wir das natürlich auch auf Sicht. Mhm. Wir wollen zusätzlich wahrgenommen werden, um halt die Leute auch zu sensibilisieren. Da ist ein Polizeihubschrauber. Was ist denn hier los? Und wenn da einer Oma Erna in Schlappen und Nachthemd durch die Siedlung hat laufen sehen, dann verbindet er das meistens, ruft an und sagt, ich habe da eine alte Dame gesehen, die sah nicht aus, als wäre sie gerade irgendwo fit. Und dann haben wir da so schnell diese Sekundärerfolge. Aber ja, also wir sind da natürlich in Höhen unterwegs, wo man aus der Luft auch noch optisch was erkennen kann, auch wenn wir eine Kamera dabei haben, eine leistungsstarke, sind wir da schon eher unter 2000 Fuß unterwegs im Einsatz. Das ist schon normal. Nachts sieht das natürlich alles ein bisschen anders aus. Da möchte man auch nicht so laut sein, da muss man ein bisschen auf die Bevölkerung aufpassen. Da sieht man die Hindernisse nicht so gut, da guckt man natürlich schon, dass man höher ist, nutzt hauptsächlich die Kamera. Mhm. Dann sieht das alles anders aus. Aber am Tag bewegen wir uns eigentlich sehr, sehr selten über 2000 Fuß, muss ich ehrlich sagen.
Mhm. Ihr seid ja auch direkt im dicht besiedelten Gebiet. Also euer Einsatzspektrum ist ja wirklich genau da, wo ihr eigentlich seid, oder?
Ja. Ja, das schon.
Tja, siehst du, ja. So ist das dann.
Ich wollte noch zu dem Thema gerne. 2000 Fuß, finde ich ganz interessant. Denn, was einem vielleicht gar nicht so bewusst ist, auf den ICAO-Karten sind auch diese Vogelschutzgebiete oder diese Vogelkonzentrationsgebiete eingezeichnet. Mhm. Die sind auf den Karten hinterlegt. Und in diesen Bereichen, da ist eine erste Kennzahl, die davor steht, das besteht, glaube ich, meistens so aus 5 Ziffern. Und die ersten beiden sind immer so eine Kennung des Schutzgebietes und die letzten 3 Ziffern zeigen dann eher an, wann da Aktivität ist. Das kann man alles nachlesen. Aber interessant ist halt, dass empfohlen wird, in diesen Gebieten mindestens 600 Meter Ground zu fliegen. Also faktisch diese 2000 Fuß, wenn man es gemütlich aufrundet.
Ja, das stimmt.
Ja.
Die sind ja mal größer und mal kleiner, diese Gebiete. Daran kann man sich schon mal ganz gut eigentlich orientieren. Und dann kommt es natürlich auf die Jahreszeit natürlich auch drauf an. Ne? Fliegen da gerade viele Schwärme oder ist es Winter und da ist weniger los? Aber kommt einfach nach Reichelsheim in die Wetterau an den Flugplatz.
Da sind genug Vögel.
Da sind genug Vögel, wenn ihr welche braucht. Es sind einfach viele, ja. 50 Störche in einer Blase, die sich so nach oben schrauben in der Thermik, ey.
Mhm. Ja, schlimm. Das hatte ich mal in Bückeburg, als ich da angeflogen bin.
Ja.
Sind wir nach Bückeburg geflogen und da war auch so ein schöner Wettertag und mitten im Anflug waren auch unzählige Störche, die sich über gefühlt Kilometer aufgetürmt haben. Wie in so einer Warteschleife.
Wahnsinn. Ja, es ist ein schönes Thema, es ist sehr spannend und sehr interessant, ne? Und aber es ist halt leider für uns auch sehr, sehr gefährlich. Und da müssen wir mal gucken, dass wir da immer schön mithalten können mit der ganzen Geschichte, dass da nicht zu viel passiert.
Ja.
Aber hast du mit der 145 schon mal einen Vogelschlag?
Ja, natürlich.
Hast du schon.
Also quasi mit jedem Muster, mit dem ich schon geflogen bin, hatte ich mal einen Vogelschlag. Aber toi, 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 bis jetzt wirklich alles kleine Vögel, die keinen größeren Schaden verursacht haben. Wir hatten sogar mal einen Fledermausschlag, hatten wir auch schon mal.
Wie habt ihr das gemerkt? Nachts oder wie? Dann habt ihr 2 so Flügel auf der Scheibe kleben.
Vermutlich, tatsächlich nicht, aber man hat dann tatsächlich im Heckausleger, wie auch immer er da hingekommen ist, den abgetrennten Kopf einer Fledermaus gefunden.
Schade. Ja. Das ist schade. Übrigens, die Polizei in Hamburg, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, die hat jetzt endlich Cruise Lights an ihren Autos dran. Weißt du, was das ist?
Ich habe nur die Überschrift gelesen, aber nee.
Cruise Lights hatte ich früher in meinem Auto auch dran, darf man gar nicht dran haben, aber die Cruise Lights, dann leuchtet das Blaulicht ganz schwach blau, durchgehend. Also so, dass du auf Entfernung immer siehst, ach, da fährt ein Polizeiauto. Einfach nur, dass es ganz leicht beleuchtet ist. Wenn du das Blaulicht anmachst, hast du natürlich die volle Helligkeit, aber eben so ist es ganz blau. Das bräuchtest du an deinem Polizeihubschrauber auch, gibt's ja auch von Airbus. Ich finde es schade, dass eure Fenestronen hier nicht blau beleuchtet sind, ne?
Ja. Solange man es abschalten kann, ist es gut einsatztaktisch.
Ja, okay, natürlich.
Aber es ist halt wieder so, boah. Also irgendwo sollen wir ja auch irgendwelche Verstöße ahnden. Und wenn wir immer irgendwie so einen Riesenpfeil auf so ein Polizeiauto setzen und so aus Kilometern schon, Achtung, da kommt er.
Ja.
Dann werden wir keine größere Sicherheit produzieren, zumindest nicht über längeren Zeitraum, sondern immer nur partiell genau in dem Moment, wo dieses Auto vorbeifährt.
Ja, das ist genau, dass der eine sieht so, der andere so. Der eine sagt, hey, pass mal auf, ich sehe das Auto von Weitem, da kann ich Hilfe holen. Und der andere sagt, ja, alle die das Auto eigentlich nicht da haben wollen, die gehen dann schon mal vorher vorsichtshalber weg. Man sieht es ja von Weitem, ne? Ja. Aber naja, gut. Noch habt ihr es ja nicht dran bei euch am Hubschrauber.
Nee, ich glaube, das wird auch nicht mehr kommen. Das wird wahrscheinlich auch sehr teuer sein.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, der ADAC hat es doch bei manchen dran.
Echt?
Ja.
Okay, ja, aber es wird wahrscheinlich irgendwo im 5-stelligen Bereich mindestens sein.
Ja, daher lassen wir das ist richtig. Mal. Ja, das ist halt wahrscheinlich ein nices Gimmick und mehr ist es eigentlich nicht. Das Ich warte ja auch noch, dass wir ein Blaulicht am Hubschrauber haben, aber haben wir bis jetzt auch nicht. Weil das könnte man natürlich von Weitem in der Luft besser sehen als einfach nur die Positionslichter.
Das stimmt. Was
man eigentlich hat in irgendeinem Luftraum.
Ja.
Ja.
Wir hatten ja früher auch mal an den BKs noch Lautsprecher.
Das hat ja der BMI, hat es ja auch noch dran an seinen Hubschrauber, ne?
Ja, haben wir dann bei der Neubeschaffung drauf verzichtet. Haben wir überlegt, ja, nein, aber haben wir auch überlegt, wie oft haben wir die gebraucht, wie effektiv waren die, weil die halt auch nur im gewissen Abstrahlwinkel dann funktionieren bei der umgebenden Geräuschkulisse, und dann haben wir uns dagegen entschieden.
Weißt du, wie schwer die waren?
Nee, das kann ich ja nicht sagen, keine Ahnung.
Okay.
Aber das kann das nicht viel gewesen sein. Lass da mal 10 Kilo draufgehen.
Ja, siehst du mal, nee, haben wir auch nicht dran. Tja, also, so viel zum Thema Vogelschlag und Turbine. Jetzt ist für viele wahrscheinlich noch interessant, die stellen sich natürlich so ein Triebwerk vor, am Flugzeug, das viel Kraft hat. Tim, wie viel Kraft hat denn unser Triebwerk in der H145 ungefähr? Hast du eine Idee?
882 PS Dauerleistung, war das sowas um den Dreh?
Ungefähr, genau, richtig, ja. Das ist so das, was wir auf einem Triebwerk haben, und dann können wir ja noch, wenn nur ein Triebwerk läuft von zwei nur noch, dann können wir da noch mal ein bisschen mehr Leistung abrufen. Aber das ist so ungefähr das, was wir mit uns rumschleppen. Und das Ganze mal zwei, und das meiste davon, muss man sagen, also es ist nicht so, dass wir Energie im Überschuss haben, das meiste geht einfach dabei eben einfach für alles drauf, was wir so brauchen. Also es ist nicht der Golf-Turbo, wo wir sagen, oh, da habe ich jetzt nochmal so viel Power zum Ziehen, wenn man schwer beladen ist, ne, wenn man leicht ist, klar.
Aber tatsächlich muss ich sagen, finde ich das relativ wenig. Also eigentlich ist unser Hubschrauber ja schon ganz okay bestückt von seiner Leistung her. Mhm. Wenn man überlegt, dass der fast 4 Tonnen wiegt, wenn der komplett voll ist, sein maximales Abfluggewicht von 3,8 Tonnen. Und dann damit 1600, 1700 PS abheben zu können in die Luft und in der Luft auch noch so 240, 250 fliegen zu können, finde ich tatsächlich 1600 PS jetzt gar nicht so viel, muss ich zugeben.
Das ist richtig. Was ich bei der 145 aber sehr gut finde, ist, dass wenn ein Triebwerk ausfällt, du beim zweiten so viel mehr noch abrufen kannst.
Ja, ja, also du das ist Bombe.
Ja, das ist wirklich gut, dass du eben bei einem Triebwerk wirklich so viel Power hast. Das wird uns sogar im Cockpit elektronisch angezeigt, während des Fluges, auch wenn beide Triebwerke laufen, wo ich von der Power her jetzt wäre, wenn ich nur noch ein Triebwerk zur Verfügung hätte. Und das ist dann natürlich eine schöne Sache, weil ich dann sofort weiß, oh, bin ich schon im Bereich, muss ich eigentlich gar nichts mehr machen, wenn jetzt was ausfallen würde, ja? Mhm.
Da ist ja, das unterwegs. Ist, also das muss man schon sagen, das Cockpit-Design für den Piloten, das ist schon extrem gut. Also man muss sehr viel weniger wissen und sehr viel weniger Werte parat haben. Man sagt ja auch irgendwie so Fliegen nach Farben mittlerweile. Früher war es immer noch der Standard. Und wie viel Torque darf ich maximal haben, wenn ein Triebwerk ausfällt und so weiter? Und dann musste man die Werte so raushauen. Das ist heutzutage, verzichtet man da einfach drauf, weil das ist nicht mehr wichtig. Das wird einem alles angezeigt, alles vorgelebt.
Ja. Das ist richtig. Dafür hast du unfassbar viel Elektronik halt da drin, was du...
Genau, du musst wieder andere Sachen wissen.
Ja, genau. Und so eine dicke Emergency-Checkliste, wo du denkst, okay, welcher Fehler hat das? Jetzt müssen wir erstmal gucken, hin und her. Das war auch sehr spannend im Simulator, was wir da wieder an Fehlern hatten. Und ich habe auch mal ein bisschen weiter gefragt, weil mein Lehrer, den ich da hatte, der fliegt die H160, weil bei der H145 sind ja viele Sachen vom Helionics noch vorhanden, die es bei der H160 gar nicht mehr gibt, weil das System komplett alleine macht. Ja, da hast du überhaupt nicht gehört. FADEC zum Beispiel, wenn dir die FADEC ausfällt, da musst du keinen Schalter mehr schalten. Das macht ja alles im Hintergrund von alleine und so weiter. Also das ist dann auch nochmal wohl ein großer Sprung nach vorne. Ich habe schon wieder vergessen, was die alles kann, aber das muss nochmal eine ganz andere Nummer sein, da eben, ja. Vieles macht er einfach von alleine, dann musst du nichts mehr machen.
Langweilig.
Ja, genau.
Also irgendwo hat man doch noch so ein bisschen Anspruch an den Piloten oder sollte Anspruch an den Piloten haben, oder? Weil im schlimmsten Fall funktioniert es halt eben doch nicht und dann brauchst du doch den Piloten, der es wieder weiß.
Der es dann wieder richtet sozusagen, ja. Aber ja, so ist das eben. Wir werden nach und nach aussortiert, ganz langsam und leise, und dann schlägt das System vor, ey, du, ich kann das viel besser, lass mal gut. Genau. Lass mal gut sein. Ja.
Ja. Sag mir wohin und bleib zu Hause, ich mach das alleine, sagt das System.
Ja, genau, richtig, ja. So ist es halt. Aber mal gucken. Das ist, wir dürfen jetzt erstmal nochmal damit fliegen. Ja, spannendes Thema. Tim, wie sieht's aus? Deine nächsten Tage, deine nächsten Dienste. Was ist bei dir, was steht bei dir so an, bevor wir diese Folge hier beenden?
Was steht bei mir an? Ich mache jetzt nochmal über den Feiertag, der ansteht. Also wir nehmen jetzt genau eine Woche vorher auf. Ich werde Samstag, Sonntag, Montag werde ich Luftrettung in Gießen fliegen.
Ah, oh, schön. Siehst du mal.
Also
Samstag, ja, Sonntag, Montag? Ach, dann verpassen wir uns ganz knapp. Ich fliege Dienstag, Mittwoch Luftrettung in Gießen.
Ja. Übergebe ich quasi über die Nacht an dich.
Ja, genau, richtig.
Stimmt, du wolltest auch noch Socken haben, dann lasse ich einfach auf der Station für dich liegen.
Oh, ja, das ist eine gute Idee. Richtig. Aber das ist auch gut, dass du es nochmal erwähnst. Wer nochmal Hubschraubersocken haben möchte, sowohl aus der Rettung als auch von der Polizei, Tim hat noch welche übrig. Ihr könnt sie bei uns auf dem Podcast-Kanal bestellen. Schreibt uns eine Mail, dann tütet Tim die Socken ein und dann bekommt ihr die, weil wir haben ja auch wieder viele lustige Bilder bekommen von Leuten, die halt zwei Sockenpaare kaufen, das eine und das andere und dann immer gleichzeitig tragen. Sehr süß. Finde ich eine richtig coole Idee. Ja.
Ja, das mache ich auch immer. Deswegen kauft zwei Paar von jedem eins, dann könnt ihr das immer genau geteilt anziehen.
Dann habt ihr beide
für den Sommer
beide jetzt dabei. Ja. Das stimmt. Also die schreibt uns einfach eine Nachricht auf dem Podcast-Kanal. Ja, bei mir, wie sieht's aus? Ich bin jetzt so ein bisschen unterwegs. Dann geht's für mich nächste Woche in die Luftrettung. Und so geht sich das dann als weiter. Dann werde ich nochmal nach Angoulême fliegen, danach nochmal Luftrettung. Dann habe ich Fortbildungen. Bei der DRF sogar bin ich. Ja, die hat das HHO-Symposium. Da freue ich mich auch sehr drauf. Bin ich auch sehr gespannt.
Ja, da wirst du meinen Chef treffen. Der ist auch da.
Ah ja, siehst du mal. Wenn ich den da kenne, sage ich mal Hallo. Und ja, dann gucke ich mir das mal an. Bin ich auch gespannt, was da unten so erzählt wird.
Also bei mir ist es nach diesem Wochenende so wie immer eigentlich. Mein Dienstplan sieht mittlerweile wieder ganz ruhig aus. Aber ich weiß genau, dass sich das alles komplett ändern wird. Ich muss so ein bisschen die Schüler, die jetzt in der Zwei-Mod-Phase bei uns sind und auf die Prüfung zugehen, langsam fit machen. Heckrotorverfahren werden wir jetzt schulen. Bisschen Autorotation können wir dann anfangen nächste Woche. Ich glaube, das wird dann in dem Schulungsbereich auf mich zukommen. Ich habe gesagt, ich möchte auch noch mal in den Nachtdienst reinschnuppern. Meine 90 Tage laufen ab. Für die, die es nicht wissen, man muss innerhalb von 90 Tagen auch mal nachts geflogen sein und gestartet, gelandet sein, damit man diese Berechtigung im Prinzip behält. Das steht für mich an, dass ich halt da noch mal nachts einen Dienst mitmache und ein paar Einsätze fliege. Da freue ich mich dann aber immer drauf. Das ist das, was so bei mir ansteht. Und privat bin ich dann auch mal in Münster auf einem Konzert. Also ist schon genug los.
Ja, da ist doch einiges zu tun bei dir, würde ich sagen. Siehst du?
Ja.
Bei mir auch. Und dann freuen wir uns einfach drauf, was kommt auf die Folge 100. Tim, Wahnsinn, dass wir das schon so lange machen, oder? 100 Folgen.
Das ist krass. Und ich meine, wir sagen es ja immer, wir haben besonders viel vor und Aufregendes vor. Und wir werden auf jeden Fall was richtig Cooles machen. Wir hoffen, dass wir das zur Folge 100 hinkriegen. Aber das, was wir da jetzt so verabredet haben und was wir da an Support bekommen haben, ist schon mega geil. Und da hoffen wir einfach, dass das zur Folge 100 umgesetzt werden kann, weil das wäre wirklich schon ziemlich gut. Was wir auf jeden Fall, glaube ich, machen, die Folge 100 wird einfach mal doppelt so lang wie eine normale Folge. Das können wir, glaube ich, schon mal so als Standard festlegen.
Genau, okay. Machen wir eine Samstagabend-Version draus, kein Problem.
Genau.
Ja. Alles klar. Super. Dann vielen Dank für alle da draußen, die uns zugehört haben oder an alle eher gesagt. Tim, auch danke dir wieder für deine Zeit.
Ja, danke dir.
Hat Spaß gemacht, war sehr spannend. Ich freue mich auf die Folge 100. Ich hoffe, ihr auch. Und dann, wenn ihr ein Thema habt, schickt es uns gerne mal rum, wenn ihr sagt, oh, da könnt ihr mal wieder drüber sprechen. Wir hatten ja schon viele Themen, aber vielleicht ist ja mal Zeit, mal irgendwas anderes nochmal zu wiederholen, weil das einfach so spannend für euch da draußen ist. Also dann passt auf euch auf. Einen tollen Start in euren Donnerstag und Tim, dir auch. Viele Grüße.
Dir auch. Macht's gut da draußen. Tschüss.
Macht's gut. Ciao.